Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge meines Podcasts Digitalisierung ist für dich. Heute öffne ich wieder mein Netzwerk hin zu den Juristen. Und zwar habe ich heute da den Clemens Handl von CHG Rechtsanwälte in Innsbruck. Den Clemens habe ich als sehr pragmatischen und lösungsorientierten Juristen kennengelernt, dem es darum geht, dass er wirklich Lösungen an die Hand gibt, die nicht nur irgendwelche Vorschriften halt so irgendwie erfüllen, sondern wo wirklich ein Mehrwert rauskommt. Und so freue ich mich schon auf ein Interview, wo wir unseren Fokus drauf legen, zu schauen, welche Chancen und positive Seiten uns denn die Regulatorik bringen kann, vor allem im IT-Bereich, und wohin da die Reise geht, wo am Anfang, warum es wirklich Sinn macht, sich damit auseinanderzusetzen. Grüß dich, servus Clemens.
Hallo Markus, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, heute da zu sein.
Danke für deine Zeit, ist ja nicht selbstverständlich. Ihr IT-Fachanwälte seid ja schwer gebucht. ihr habt in der Einleitung schon gesagt, also wir haben uns ja kennengelernt in praktischer Umsetzung. Und Pragmatik meine ich da in absolut positiven Sinne, weil ich habe so den Eindruck gewonnen, dass es dir nicht darum geht, irgendwelche Paragraphen zu reiten, sondern wirklich ein Ergebnis zu erstellen, was dann im Praxisbetrieb auch wirklich Sinn macht und nicht nur irgendwelche Vorschriften erfüllt. Aber erzähl gern du.
Ja, genau. Also ich versuche da den Schwerpunkt wirklich drauf zu legen, weil es ist recht schwierig. Ja. Es kommen sehr, sehr viele Vorgaben, die auf Unternehmen einprasseln. Jetzt gerade aus dem europäischen Bereich kommt wirklich sehr, sehr viel. Und damit verbunden ist natürlich einmal in erster Linie eine gewisse Abwehrhaltung. Ja, man sagt, was kommt da jetzt schon wieder? Was muss ich jetzt schon wieder machen? Das ist alles kompliziert, das ist teuer, das kostet Geld, das bringt am Ende des Tages nichts. Man produziert einen zusätzlichen Zettel, den man unterschreiben lässt und irgendwo ablegt. Und in Wahrheit braucht man aber nie. Ja. Und das ist ein Ansatz, den ich als Unternehmer sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Ja. Als Rechtsanwalt muss ich dazu sagen, Vorgaben, die kommen, sind eben einzuhalten. Das ist auch entsprechend sanktioniert. Und insoweit habe ich gar keine andere Wahl, als mich mit dem irgendwie zu befassen. Und ich plädiere eben ganz stark dafür, den Fokus nicht darauf zu legen, welche Verpflichtungen das Ganze bringt, sondern auch, welche Vorteile die Regulierung und auch die Compliance bringen kann. Ja, man könnte es jetzt vielleicht noch abstrakter formulieren und sagen, insgesamt, welchen Vorteil bietet die Rechtssicherheit in dem täglichen Geschäft? Und da bin ich der Überzeugung, dass es einfacher, billiger und auch angenehmer ist, wenn man sich zu Beginn mit dem Thema befasst, überlegt, wie geht man mit dem Thema um, das Thema umsetzt und bei der Umsetzung aber ganz einen starken Fokus darauf legt, wie kann man mit möglichst wenig administrativen Zusatzaufwand die größtmögliche Compliance herausholen. Ja. Und wie kann man, wenn man jetzt bei den modernen Geschäftsmodellen ist, wie kann man das Ganze sicherstellen, ohne sich selber die Skalierbarkeit zu zerstören? Ja, und deswegen ist mein persönlicher Ansatz in dem Zusammenhang, dass man jetzt der Einwilligungserklärung beispielsweise im Datenschutzrecht, ja, da kann man jetzt, man kann es sich leicht machen, auch als Anwalt kann man es sich leicht machen und sagen, ich produziere jetzt ein Word-Dokument, wo der Text für die Einwilligungserklärung drin ist, ich gebe die dem Mandanten und sagt, bitte von jedem Kunden unterschreiben lassen und ablegen. Ja, damit ist die DSGVO höchstwahrscheinlich erfüllt, das wird eine wirksame Einwilligung sein, aber das hat ganz massive Konsequenzen in den Prozessen vom Mandanten und auch im administrativen Aufwand. Und das führt in der Praxis eigentlich häufig dazu, dass dann der Schritt gar nicht gemacht wird, weil er zu aufwendig ist, ja? Weil der Vertriebler sagt, na, das tue ich mir nicht an, ja? Ich mache es einfach ohne. Und dann habe ich am Papier einen besonders schönen Prozess, der compliant ist, aber in Wahrheit lebe ich den Prozess gar nicht und setze mich damit auch als Geschäftsführer Risiken aus, die ich gar nicht erkennen kann. Aber ich glaube, es passt alles. Und wenn man da den Fokus darauf legt, zu sagen, wie designe ich den Prozess, ja, damit die Einwilligungserklärung, so wie es halt technisch möglich ist, beispielsweise über Checkbox eingeholt wird, mit dem gleichen Text, der im Word-Dokument vielleicht drinsteht. Aber das Ganze eben so implementieren, dass man nicht nur mit der Selbstverwaltung beschäftigt ist und mit dem Erfüllen irgendwelcher Vorgaben, sondern dass die eben eingebettet sind in das Geschäft, in den Geschäftsalltag und möglichst wenig stören, unter Anführungszeichen.
Du hast jetzt schon das Wort Skalierung verwendet.
Ja.
Ist natürlich also ein Thema aus also dieser ganzen Onlinerei. Allerdings behaupte ich mal, das trifft uns ja alle. Wir haben ja die schizophrene Situation, dass zwar die Arbeitslosigkeit steigt, der Fachkräftemangel trotzdem um sich greift. Mhm. Und da geht ja darum, dass man dann diese Fachkräfte nicht mit irgendwelchen Zettel beschäftigt oder mit Ausnahmefällen. Und da ist es ja ganz wichtig, dass man Prozesse und Strukturen schafft. Also nicht Gerichtsprozesse, sondern Ablaufprozesse, wichtig.
Ja, genau.
Strukturen schafft, die man dann eben skalieren, also multiplizieren kann, mhm. ohne einen riesen Aufwand zu betreiben. Und ja. Da ist ja das Thema mit der Einwilligung, die zum Beispiel digital einzuholen, schon eine ganz praktische Sache. Denn wenn die auch selektiv sein kann, muss, also ich willige ein, dass ich Kunde bin, aber ich möchte nicht das und das. Das per Zettel zu verwalten, das ist de facto nicht möglich, wenn man skaliert. Mhm. Allerdings sehr wohl, wenn das dann schon in einen schlauen digitalen Prozess eingebettet ist und wird dann zur Gewohnheit und ist eigentlich genau gar kein Mehraufwand. Und mhm. man wartet dann automatisch, beziehungsweise die Systeme wissen dann automatisch, ja, dem schicke ich ein Newsletter, dem nicht. Und das ist ohne große Aufregung erledigt. Mhm. Also in mehrfacher Hinsicht wirklich eine Gelegenheit, da wirklich auch die Geschäftsprozesse klar zu machen, was glaube ich, für viele bei uns in der Region ein Riesenthema ist, weil es einfach sehr viel nur in Manufaktur gearbeitet wird, was sehr viel mehr von erzeugt, auch im administrativen Umfeld.
Genau, ja. Setzt natürlich im ersten Schritt einmal voraus, dass man die Prozesse im eigenen Unternehmen kennt. Und die wesentlichen Geschäftsprozesse, die wird jeder kennen im Unternehmen, aber oft, und das ist mein Eindruck, ich weiß nicht, ob du das auch bestätigen kannst, besteht eigentlich eine gewisse Unklarheit in Bezug auf digitale Prozesse und auch Daten, die im Unternehmen generiert werden oder die anfallen in dem Zusammenhang. Ja. Also man weiß genau, wann man Rechnung rausschickt, wie das Zahlungsziel ist, wie der Mahnprozess ausschaut, aber wie die Daten im Unternehmen erhoben, verarbeitet und weiterverwertet werden, das ist oft gar nicht so klar. Und da muss man im ersten Schritt aufräumen und sich das einmal anschauen und durchüberlegen, ja, welche Daten habe ich eigentlich? Und das ist ein Aspekt, den ich persönlich sehr, sehr wichtig finde, weil ganz viel großer Anteil eigentlich des Geschäfts und der zukünftigen Geschäftsmodelle geht in Richtung Daten und fokussiert sich auf Daten und den Wert von Daten. Und ich glaube, das ist mittlerweile allgemein bekannt, dass Unternehmensdaten oder Daten, die im Unternehmen generiert werden, einen hohen Wert haben. Und ich meine, dass eigentlich jeder Eigentümer oder jeder Geschäftsführer Eigeninteresse haben sollte, den Bereich auch so aufzubereiten, dass der rechtlicher belastbar ist. Ja, und wenn man das jetzt vergleicht mit einer Marke beispielsweise, ja, ich kann meine Unternehmensbezeichnung verwenden über 100 Jahre. Wenn ich aber den Wert des Unternehmens irgendwo oder der Bezeichnung des Unternehmens irgendwie verwerten will, wenn ich das verkaufen möchte oder für interne Bewertungszwecke, dann tue ich mich wesentlich härter, als wenn ich eine Marke registriert habe. Weil die Marke kann ich übertragen, die kann ich belasten, die kann ich lizenzieren. Und so ähnlich sehe ich es auch mit den Daten. Ja. Das heißt, es gibt sozusagen einen ungehobenen Schatz in jedem Unternehmen, bestehend aus Daten. Und wenn man sich da für die Zukunft sauber aufstellt, auch aus rechtlicher Sicht sauber aufstellt, dann glaube ich, kann man nur davon profitieren, ja, wenn man weiß, was passiert im Unternehmen, welche Daten habe ich. Und man kann sich dann auch die Daten oder die Frage stellen, wie verwerte ich diese Daten? Ja, verwende ich es für die Verbesserung meiner Dienstleistungen oder meiner Produkte? Verwende ich es für Werbezwecke etc.? Also da gibt es sicher noch ganz, ganz viel Potenzial und einen Teil dieses Potenzials sehen wir auch mit dem aktuellen KI-Hype, was da möglich ist.
Mhm. Du hast jetzt gesagt, dass was man so, wie man Produkt sozusagen oder Dienstleistung erbringt, dieser Prozess ist klar. Ich behaupte sogar, oft ist er halt nur Tradition und das machen wir halt so, weil es halt der Chef so sagt oder weil wir es halt immer so gemacht haben und solche Dinge. Ich glaube auch, nein, ich habe es x-mal schon erlebt, dass es absolut Sinn macht, diese Prozesse auch einmal niederzuschreiben, weil eben oft nicht klar ist, wie man es genau macht. Also das Ergebnis wird dann schon passen, nur der Weg dorthin, da gibt es so ganz viele verschiedene. Und dann entstehen dann auch verschiedene, nennen wir es mal Datenpunkte, weil ein Datenpunkt ist ja in einem Zettel, in verschiedenen Ausprägungen, die interpretiert werden müssen. Und natürlich kann man das so machen. Man muss halt auch damit leben, dass man das eben nicht skalieren kann. Man muss damit leben, dass dieses Unternehmen an sich dann halt wenig Wert hat, weil einfach kein Prozess da ist, der ein Alleinstellungsmerkmal erzeugen kann oder das man belegen kann oder übergeben kann an jemanden. Und du hast schon gesagt, Daten sind wichtig. Ich habe ganz viele Stimmen in meinem Kopf gehört, die ich schon gehört habe. Ja, was ist bei mir schon Daten? Und wir sind ein Handwerksbetrieb und so weiter. Ja, auch dort gibt es Daten. Und nur werden die oft nicht erfasst. Wie lange braucht man für was? Rohstoffe, Durchlaufzeiten, was habe ich auf Lager? Kundenbedürfnisse, abhängig von Jahreszeit, was der Teufel was. Das ist halt so eine Gefühlssache. Und das ist auch gut, passt ja, macht ja viel aus. Nur es verhindert dann daran, dass man das dann übergibt. Das ist dann so von druiden Ohr zu druiden, von druiden Mund zu druiden Ohr wird das weitergegeben. Ich glaube nur, die Zeit für solche Dinge wird weniger werden. Und dann haben wir dann wieder das Paradox, dass dann gerade eben solche Unternehmungen zum Teil auf uns zukommen, wo eben genau die Datenpunkte nicht vorhanden sind, beziehungsweise nicht gesammelt werden. So, ja, jetzt gibt es ja da die KI, jetzt macht es was. Ja, ist so eine Sache. Ich weiß gerade vor kurzem mit einer Forschungseinrichtung zusammen, wo es halt darum ging, diese Data Lakes, wie es dann heißt, nicht? Wo dann manche dann ganz fanatisch Daten sammeln angefangen haben. Blöd ist halt, wenn man dann nicht mehr weiß, in welchem Kontext diese Daten stehen. Man hat zwar viele Daten, aber was sagt dieses Datenwert aus? Da kann der KI nichts mehr helfen. Also es geht darum, mal zu überlegen, wie sind unsere Produktionsprozesse, unsere Kundengewinnungsprozesse, unsere Prozesse danach, welche Datenpunkte habe ich zu dokumentieren, unter welchen Umständen, unter welchen Rahmenbedingungen die auch gewonnen wurden, um die dann eines Tages danach auswerten zu können, selbst dann, wenn ich sie heute noch nicht auswerten kann. Und das ist etwas, was man heute schon festlegt für die Zukunft. Ganz wichtig. Und da sind wir dann wieder absolut beieinander, dass man deshalb durch Dokumentation und Erhebung zwar Fliegen mit einer Klappe erwischt, und zwar indem man einerseits die Regulatorik einhält und andererseits die Klarheit reinbringt, die wir für die nächste Generation brauchen.
Ja, genau. Also das sehe ich absolut auch so. Ich starte eigentlich normalerweise auch die Beratung in dem Bereich damit, dass ich frage, was ist eigentlich der Mehrwert von dem Projekt, von dem Tool, von den Daten, die ihr erheben wollt. Ja, weil aus meiner Sicht ist Digitalisierung ja kein Selbstzweck, sondern es muss einen bestimmten Mehrwert bieten. Ich würde sagen, typischerweise gibt es den auch, aber man muss den erkennen und auch verfolgen. Ja, und deswegen starte ich manchmal, ja, wenn ich beispielsweise einen Vertragsentwurf über ein KI-Tool zum Prüfen bekomme, dann frage ich mal, was wollt ihr denn damit erreichen? Ja, ich vermute ja nicht, dass das Ziel eurer Unternehmung ist, diesen Vertrag abzuschließen, sondern ihr wollt ja eine bestimmte Leistung beziehen und aus dieser Leistung erwartet ihr euren Mehrwert. Und ich glaube, auch die Frage muss ganz am Anfang stehen, um zu verstehen, was ist überhaupt der Zweck. Ja, und das führt auch ein bisschen zu meinem Verständnis von Recht, wo ich auch sage, genauso wie Digitalisierung ist Recht kein Selbstzweck, sondern es ist nur der Weg zum Ziel. Ja, und das Recht gibt uns Rahmenbedingungen vor, gibt uns aber auch Handlungsspielräume. Und die Aufgabe als Anwalt ist dann die, innerhalb dieser Entscheidungsspielräume Empfehlungen abzugeben, mit Augenmaß, Wege aufzuzeigen, welche Risiken damit verbunden sind. Ja, weil es sind immer auch Risiken damit verbunden. Und so ein bisschen den Mandanten als Sparring-Partner auch zum Ziel führen, nämlich in dem Fall, ja, KI-Tool, die Realisierung des Mehrwerts, der dahinter steckt. Und nicht nur, ja, der Abschluss von einem Vertrag, der dann vielleicht 30 Seiten hat, wo man sehr viele Verhandlungsrunden hinter sich hat. Und dann setzt man das Tool ein, man hat es vorher aber nicht ordentlich getestet und kommt drauf, den Mehrwert, den man sich versprochen hat, den bietet es gar nicht. Ja, dann war alles umsonst. Und dann hat man eigentlich als Unternehmer hat man gesagt, ja, ich habe KI habe ich ausprobt, ist aber Blödsinn. Ja.
Bringt mir nichts.
Das bringt nichts, ja, ich habe es ausprobiert.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein Thema, wo dann auch vielleicht unsere beiden Bereiche ineinander verschmelzen. Man hat die wirtschaftliche Ausrichtung und das wirtschaftliche Ziel. Man braucht, um das zu erreichen, die technische Seite und man braucht aber auch die rechtliche Seite. Und ich glaube, wenn die drei Punkte, wenn die vereint sind, dann hat man eine gute und sichere Lösung, die aber als Ziel wirtschaftlichen Erfolg hat. Und ich glaube, darum geht's.
Ja, es kommt ja wirklich häufig vor, dass Tools eingesetzt werden aufgrund von, ja, man weiß das eigentlich gar nicht genau. Ich habe gestern ein Gespräch gehabt, war in dem Projekt nicht involviert, mir ist nur erzählt worden, dass ein Software-Tool in Unternehmen ausgetauscht worden ist, obwohl das alte den selben Zweck erfüllt hat und funktioniert hat und implementiert war. Dafür sind über 100.000 Euro ausgegeben worden für diesen Change. Mit dem Ergebnis, dass eine Person, die das ändern wollte, jetzt zufrieden ist oder zumindest so tut, als ob. Und ganz viele andere Leute, die damit arbeiten müssen, nicht zufrieden sind, weil sie eigentlich nicht verstehen, warum ist das jetzt gemacht worden. Und jetzt genau die Dinge sind, die jetzt nimmer mehr funktionieren wie früher. Und ich meine, ich finde das schon erstaunlich. Das hat es überhaupt keine technische Bezug, gell? Also diese Entscheidung war einfach nur, weil jemand gesagt hat, er will dieses Tool haben, weil das kennt er halt. Und genau da ist einfach dieser Zweck zu wenig hinterfragt worden. Also wozu brauche ich das? Auch der Unternehmenszweck, nicht? Der Unternehmenszweck ist ja, gibt es ja verschiedene Definitionen, aber eigentlich einen Nutzen zu stiften für Kunden oder dann in weiterer Folge dann auch bereit zu sein, um übergeben zu werden an einen Nachfolger, macht der Sinn, dass das nicht alles wieder bei Null anfängt. Und wenn man diese Zwecke im Blick hält, dann tut man sich leichter. Und mir kommt vor, oft einmal so im Alltag vergisst man das ein bisschen, wofür wir das eigentlich alles machen. Wird dann gern dann ein bisschen in die ESO-Ecke geschoben, so. Ja, weil wir es halt brauchen, nicht, haben wir immer schon gemacht. Und dann tun wir da nicht herumphilosophieren, dass wir dann mal sagen, ich bin ein Philosoph, ist ja schon recht, kann man machen. Und gleichzeitig kommt man dann wieder zurück eben auf Regulatorik, die uns dazu zwingt, wenn man sie so nutzt, dass wir auch Klarheit reinbringen, was wir überhaupt tun.
Genau, ja. Und wenn wir bei dem Beispiel bleiben, was ist der Zweck eigentlich des Projektes auch? Ich habe das schon mehrfach gehört, ja, in Bezug auf KI beispielsweise. Ich habe das Gefühl, ich muss was tun, aber ich weiß nicht was. Ja. Und das Ergebnis ist dann oft, es wird irgendein Tool angeschafft, das dann nie verwendet wird und aber ziemlich teuer ist und als Abo-Modell laufende Kosten verursacht. Und im regulatorischen Bereich ist es ähnlich, weil wenn ich weiß, was ich mache und was ich nicht mache, tue ich mir auch recht leicht zu ermitteln, was sind meine Verpflichtungen und vielleicht auch welche Chancen bietet das Ganze. Ja, und ich denke, zwar Bereiche, die zwar viele Verpflichtungen vorsehen, aber auch Chancen sind der AI Act der EU und der Data Act der EU. Vielleicht kurz einleitend, die KI-Verordnung ist eigentlich Produkthaftungsrecht und sieht halt vor, wie mit Risiken aus der Verwendung von KI umgegangen werden soll. Und auf der anderen Seite der Data Act, der sicherstellen soll, dass der Zugang zu Daten, vor allem Daten, die Maschinen generiert werden, dass der gewährleistet, um da einen freieren Fluss zustande zu bringen. Und ich denke, dass gerade das Thema KI ein besonderes Potenzial auch hat, Innovationen hervorzubringen. Und da wird man sich aus meiner Sicht im ersten Schritt überlegen müssen, wie möchte ich mit dem Thema KI im Unternehmen überhaupt umgehen? Was möchte ich zulassen? Ja, weil, also ich bekomme in letzter Zeit besonders häufig die Frage, jetzt ist ja mit FEBA KI-Kompetenz verpflichtend, was muss ich da machen? Ja. Und meine Rückfrage ist dann immer, was wollt ihr denn machen? Weil natürlich die konkrete KI-Kompetenz, die Mitarbeiter haben müssen, davon abhängt, was das Unternehmen mit KI machen will. Und die individuelle KI-Kompetenz ist eine Konsequenz aus der Verwendung von KI im Unternehmen und nicht umgekehrt.
Ja, Genau. Und bedingt meiner Meinung nach vorher mal eine klare Kommunikation im Unternehmen an die Mitarbeitenden. Was wollen wir denn mit der KI? Was wollen wir, dass ihr macht und was wollen wir nicht, dass ihr macht? Es kann ja sein, dass jemand sagt, na, das ist mal alles zu unheimlich. Ich sage, wir fänden es nicht. Dann muss es einmal klar niedergeschrieben sein. Dann brauche ich ja keine KI-Kompetenz aufbauen.
Genau.
Wenn man aber sagt, ja,
Genau.
ich möchte, dass wir unsere Kundenkommunikation verbessern unter Wahrung der Datenschutzgesetze, ja, dann, weil genau das dem schulen müssen, ne?
Genau. Und das ist der springende Punkt, auf den ich auch immer verweise. Wenn man sagt, wenn man als Unternehmen zum Ergebnis kommt, man möchte überhaupt keine KI einsetzen, ist die Konsequenz daraus, Mitarbeiter brauchen keine KI-Kompetenz, weil sie das nicht beruflich einsetzen. Wenn ich als Unternehmen überhaupt keine Vorgaben mache, dann tue ich mich relativ hart festzulegen, was ich eigentlich schulen muss im Bereich KI-Kompetenz, weil ich nicht weiß, was die Mitarbeiter im Einzelnen machen. Ja, wenn sie jetzt einen Werbetext mit ChatGPT schreiben, ja, dann wird es eher harmlos sein. Wenn jetzt die Personalabteilung aber auf die Idee kommt, die Entscheidungen über Bewerber anhand von KI zu treffen und das unreflektiert übernimmt, na, dann werde ich ein Problem haben und dann werde ich aber auch spezifische Regelung brauchen dazu, die die Rahmenbedingungen vorgibt. Und deswegen plädiere ich da immer dafür, dass man im ersten Schritt mal überlegt, was möchte ich überhaupt mit KI erreichen? Und das gibt man dann als Vorgabe oder als Rahmenbedingung vor. Ja? Und davon abgeleitet komme ich dann auch zum Ergebnis, was muss ich im Bereich KI-Kompetenz auch aus rechtlicher Sicht überhaupt einhalten? Und meine persönliche Meinung dazu ist, dass man da einen gewissen Kompromiss finden muss zwischen alles zu untersagen, außer bestimmte Ausnahmen auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber zu viele Möglichkeiten, ja, wo man auch nicht mehr kontrollieren kann, was passiert mit den Daten, wie wird es verwendet. Und ich bin als Unternehmer überzeugt, dass man Innovation im Unternehmen auch zulassen muss in einem bestimmten Bereich. Ja? Und dass man nicht alles mit Prozesse oder auch Richtlinien im Keim erschlackt. Ja? Weil ich glaube, dass das ein ganz starker Wettbewerbsnachteil ist. Und das setzt auch natürlich ein gewisses Vertrauen zu Mitarbeitern voraus, zu sagen, das sind die Rahmenbedingungen, das sind die Grundregeln. Wenn ihr die einhaltet, dürft ihr mal quasi probieren, schaut mal, was hilft euch, wo geht's besser. Und dann reden wir in 3 Monaten noch einmal und ihr berichtet mir, wie habt ihr es eingesetzt, wo hat es wirklich geholfen, wo hat es nicht geholfen. Und dann kann man das konkretisieren und dann kann man sagen, okay, ich suche ein Tool, das mir genau diesen Schritt beispielsweise abnimmt und habe dann ganz spezifische Anforderungen und werde dann auch nicht so stark enttäuscht werden. Also ich werde trotzdem enttäuscht werden, weil selbst ein Tool, das exakt passt, trotzdem noch Arbeit ist, das umzusetzen und zu implementieren, aber weniger stark.
Genau. Da möchte ich gerade noch ein paar Dinge aus der Praxis dazu tun. Und zwar höre ich immer wieder, ja, bei uns verwendet das keiner, weil unsere Leute sind da nicht so affin. Also das ist zu 99,9% eine Fehleinschätzung. Weil bis jetzt habe ich noch kein einziges Unternehmen erlebt, wo alle Mit oder kein Mitarbeiter sich nicht mit KI-Tools beholfen hat. Kein einziges. Und das hat nichts mit Alter zu tun oder sonst was oder Herkunft, vollkommen wurscht. Die nehmen das gnadenlos her. Und auch schon erlebt, dass medizinische Berichte so geschrieben worden sind über Gratis-Tools, wo man dann medizinische Daten hochladet. Schlechte Idee. Mangels Kommunikation im Unternehmen, mangels Vorgabe von Richtlinien
Genau,
und
und
mangels
mangels
Bewusstsein.
KI-Kompetenz. Ja, also das wird dann
Richtig.
genau eins der Probleme
Ja.
sein, wo man wohl nicht mehr vertreten kann, dass ausreichende KI-Kompetenz vorhanden war
Genau.
in der Anwendung. Ja, und ich glaube, wenn man verstanden hat, dass KI über weite Teile eigentlich nur statistische Wahrscheinlichkeiten sind und dass es nicht Faktenspeicher ist wie bei Wikipedia, dann kann man auch das Ergebnis viel besser einschätzen und damit auch das Risiko, dass man auf dieser Grundlage dann Fehlentscheidungen trifft, auch viel, viel besser beherrschen.
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.